Ich vermute mal, die meisten von uns kennen Zeiten, in denen wir den Eindruck haben, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Von überall her Schwierigkeiten, von überall her Bedrängnisse, Probleme. Das kann natürlich in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen sein. Aber wir haben den Eindruck, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Was tun in solchen Situationen? Das Schöne ist, dass wir in der Bibel Beispiele von Menschen haben, denen es ähnlich gegangen ist und wo zumindest ich aus meiner Perspektive sagen muss, wie auch immer mir es geht mir ziemlich gut im Vergleich zu dem, was beispielsweise ein David durchgemacht hat. Wir wollen uns heute Morgen den Psalm 27 anschauen. Ein Psalm, in dem David von solchen Situationen der Bedrängnis berichtet und wir vor allen Dingen davon berichtet, wie er das mit Gottes Kraft bewältigt hat. Und wir wollen zunächst mal die Verse 1 bis 3 lesen. Da sagt David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Stärke, vor wem sollte ich erschrecken? Als Übeltäter mir nahten, um mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie strauchelten und fielen. Wenn ein Heer sich wider mich lagert, nicht fürchtet sich mein Herz. Wenn Krieg sich wider mich erhebt, hierauf vertraue ich. Den ersten Abschnitt könnte man also überschreiben mit David vertraut in der Bedrängnis. Und ich möchte das in zwei Punkte gliedern. David wird bedrängt und David vertraut. Ich möchte mit dem ersten Punkt anfangen. David wird bedrängt. Ich denke, jeder, der im Alten Testament ein bisschen zu Hause ist, der weiß, dass David eine Menge Bedrängnisse erlebt hat. Und wenn David hier davon spricht, dass Übeltäter ihm nahten, um sein Fleisch zu fressen, dass ein Heer sich gegen ihn lagert, dass Krieg sich gegen ihn erhebt. Später im Psalm werden wir noch davon lesen, dass falsche Zeugen gegen ihn aufgestanden sind, dass er Feinde hat. Dann fallen uns eine ganze Reihe Beispiele ein, wie das bei David wirklich aussah. Ich glaube, niemand von uns hat es gern, wenn er irgendwie Feinde hat oder zumindest sowas Ähnliches wie Feinde. Also so richtige Feinde, die uns ans Leder wollen, das kommt ja doch eher selten vor. Aber uns ist es ja schon unangenehm genug, wenn wir Leute haben, wo wir den Eindruck haben, die mögen uns nicht besonders. Die haben irgendwas gegen uns. Da stimmt die Chemie nicht. Das belastet uns im Allgemeinen schon. Bei David war das Ganze noch mal eine ganze Stufe stärker. Bei David ging es wirklich um Leben und Tod. Der Saul, der hatte nicht nur was gegen ihn, der hat auch den Speer genommen und wollte ihn an die Wand spießen. Also das ist mir noch nicht passiert. Es gibt zwar Leute, da hat man manchmal den Eindruck, die wollen einen mit Worten erschlagen, aber gut, mit Worten. Ja, das kann auch wehtun, das ist richtig. Aber mit dem Speer ist noch mal was anderes. Und dann wissen wir, David war auf der Flucht. David war auf der Flucht über Jahre, immer wieder ist der Saul hinter ihm her, immer wieder musste er sich verstecken. Wir haben Beispiele, da waren sie nah dran und David konnte wieder entkommen. Und selbst später, als er König war, sein Sohn Absalom erhebt sich schließlich gegen ihn, macht einen Putsch, bringt das Volk hinter sich. Also der David hat das wirklich erlebt, sein Leben lang. Feinde, Gegnerschaft, Bedrängnisse, wo ihm das Wasser wirklich bis zum Hals stand. Und was ich jetzt wirklich faszinierend finde, ist, wie David darauf reagiert. David wird bedrängt, aber David vertraut in der Bedrängnis auf Gott. Und wenn man das so liest, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Stärke, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn ein Heer sich wider mich lagert, och, mein Herz fürchtet sich nicht. Paar tausend Leute, puff. Wenn Krieg sich gegen mich erhebt, boah, alles kein Thema. Was war denn das für ein Mann? Was war denn das für ein Typ? Und der David, der klopft hier nicht nur leere Sprüche, dass er jetzt dick aufträgt und wenn es dann soweit ist, ist er so groß mit Hut, das kennen wir ja auch. Nee, beim David war das echt. Und da fragt man sich schon, wie kommt denn David zu so einer Haltung? Wie kommt David zu so einer Haltung, zu so einer Glaubenskühnheit, zu so einem Glaubensmut? Und ich glaube, ein Schlüssel ist der Vers 2. Der Vers 2 wird jetzt in manchen Übersetzungen in einer unterschiedlichen Zeit wiedergegeben. Manche übersetzen das mit Gegenwart. Wenn Übeltäter nahe zu mir kommen und mich bedrängen. Es ist aber eigentlich in der Vergangenheit und ich glaube, das macht auch guten Sinn. Als Übeltäter mir nahten, um mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie strauchelten und fielen. Der David erinnert sich hier an Situationen aus der Vergangenheit. Und das ist etwas absolut Wichtiges und Wertvolles. Ich kenne jetzt nicht einzelnen von euch so ganz genau, aber ich weiß von einer ganzen Menge Leute, dass sie in der Vergangenheit Situationen erlebt haben, wo Gott sie aus großen Nöten, aus großen Schwierigkeiten rausgeholt hat. Und es ist gut, wenn wir uns daran erinnern. Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, was Gott schon alles getan hat. Das hilft uns auch in den gegenwärtigen Problemen und Schwierigkeiten, auf den Herrn zu vertrauen. Und genauso hat damals übrigens auch David, als er dem Goliath gegenübergetreten ist, dem Saul erklärt, warum er kein Problem hat, diesem Riesen zu begegnen, wo jeder gesagt hat, ja, ist denn dieser David größenwahnsinnig? Der hat ja wohl überhaupt keine Ahnung. Der müsste doch wissen, dass er keine Chance hat. Warum hat David damals so dieses feste Vertrauen gehabt? In 1. Samuel 17 können wir gerade mal einen kurzen Blick reinwerfen. Da sagt in Vers 33 der Saul, Saul sprach zu David, du kannst nicht gegen diesen Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Denn du bist ein Jüngling, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend an. Da sprach David zu Saul, dein Knecht weidete das Kleinvieh für seinen Vater. Kam nun ein Löwe oder ein Bär und trug ein Stück von der Herde fort, so lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und erhob er sich wider mich, so ergriff ich ihn beim Barte und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen, und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll sein wie einer von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David sprach, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, er wird mich aus der Hand dieses Philisters erretten. David wusste, der Gott, der mich aus diesen Schwierigkeiten errettet hat, aus dieser Gefahr, der wird mich auch jetzt retten. Der Gott ist derselbe. Und der Gott, der dich und mich aus manchen Problemen und Nöten gerettet hat, ist auch heute noch derselbe. David hat darauf zurückgeblickt. David wusste, Gott hat mich aus der Hand eines Löwen gerettet. Ich weiß nicht, wie groß die judäischen Löwen damals waren, aber Löwen und Bären sind prinzipiell keine Viecher, mit denen man spaßen kann und denen man normalerweise so 1:1 begegnet. Aber der David hatte erlebt, Gott hat mich da durchgetragen, auf wunderbare Weise mich rausgerettet. Und deshalb wusste er, das ist jetzt mein Platz, das ist mein Kampf. Und deshalb wusste er, Gott wird mich auch da durchtragen. Dass der Kerl 3 Meter groß ist, dass der so ein Kreuz hat, dass der ausgebildet ist und alles, spielt in dem Fall für David gar keine Rolle mehr. Wir wissen nicht genau, wann der Psalm 27 gedichtet worden ist, wann im Laufe seines Lebens. Ob es schon gegen Ende war, als David alles das hinter sich hatte, ob es mittendrin war, aber auf jeden Fall, David hat zu jedem Zeitpunkt seines Lebens, schon ganz am Anfang, als er Saul begegnet ist, auf Erfahrungen zurückgreifen können, wo er auf den Herrn vertraut hat und wo er ihn durchgetragen hat. Und das ist was Schönes. Also ich muss mich da auch immer wieder dran erinnern an Situationen, wo Gott mich durchgetragen hat. Wo ich völlig am Ende war und wo ich sagen musste, ich kann nicht mehr weiter. Und wo ich erlebt habe, dass Gott mich durchgetragen hat. Dass er Kraft gegeben hat, dass er Sieg gegeben hat. Und sich daran zu erinnern, ist eine sehr gute Hilfe in der gegenwärtigen Situation, wenn es wieder Schwierigkeiten gibt, wenn es wieder Angriffe, Bedrängnisse gibt, darauf zu vertrauen, es ist derselbe Gott. Und wenn er mich einmal oder 5-mal oder 10-mal durchgetragen hat, dann kann er es diesmal auch. Dann kann ich wie David so kühn sein und sagen, wenn ein Heer sich gegen mich lagert, na und? Lasse lagern. Lasse kommen. Gott ist auf meiner Seite. Und wir finden auch im Neuen Testament in Hebräer 13 genau solche Gedanken, einen solchen Glaubensmut. Hebräer 13, Vers 5 im zweiten Teil. Da heißt es, denn er, Gott, hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen, sodass wir kühn sagen mögen, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun? Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, das können wir kühn sagen. Gott ist mein Helfer, was wird ein Mensch mir tun, was denn? Er kann mich umbringen. Na gut, und? Wir haben eine Ewigkeit vor uns. Und in Römer 8, Vers 31 ist der berühmte Vers, wenn Gott für uns ist, wer vermag gegen uns zu sein? Und ich meine, rein von der Logik ist das doch eigentlich klar. Ja? Also wenn derjenige, der das ganze Universum gemacht hat, die Milchstraße und alles, der diese ganze Erde geschaffen hat, wenn der auf meiner Seite ist, ja, was will denn so eine Mikrobe, so ein Wurm, so ein Mensch mir tun? Er kann mir doch gar nichts tun, er ist doch völlig in Gottes Hand. Natürlich ist unser Problem häufig, dass uns genau dieser Blick fehlt. Eines meiner Lieblingslieder ist von Paul Gerhardt und vertont genau diesen Abschnitt in Römer 8, Vers 31, ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Was können die mir tun? Ich finde es ermutigend, Männer wie David, wie Paul Gerhard, wie Paulus und viele andere zu sehen. Menschen, die das wirklich gelebt haben und erfahren haben, wenn Gott für mich ist, dann kann alles gegen mich stehen. Ich bin immer auf der Seite des Stärkeren. Die Bertha Isselmann, einigen von Ihnen sagt der Name noch was, hatte so einen Spruch: Gott und ich sind immer in der Überzahl. Das ist so. Vielleicht nicht gerade Überzahl, aber auf jeden Fall in der Übermacht. So viel steht fest. David vertraut auf den Herrn. Er kann sagen, er ist mein Licht. Nicht nur Gott ist Licht, nein, Gott ist mein Licht, der mein Leben hell macht. Gott ist mein Heil, meine Rettung. Nicht nur, dass Gott retten kann, nein, Gott ist meine Rettung. Er ist meines Lebens Kraft. Er ist die Kraft, auf die ich mich gründen kann, von der ich lebe. Also David vertraut auf den Herrn in der Bedrängnis. Das ist mein erster Punkt. Der erste Punkt hier in diesem Psalm. Und den zweiten möchte ich überschreiben mit: David weiß, worauf es ankommt. Das Ende von Vers 3 wird auch unterschiedlich übersetzt. Da heißt es: Wenn Krieg sich gegen mich erhebt, die nicht revidierte Elberfelder übersetzt, wie ich meine am genauesten, hierauf vertraue ich. Andere übersetzen mit: Trotzdem vertraue ich. Das ändert nicht so viel am Gesamtsinn. Aber ich meine, dass hier schon deutlich wird, eine ganz wesentliche Wurzel dessen, worauf Davids Glaubenskühnheit, sein Glaubensmut sich gründet. Er vertraut auf was? Und jetzt kommt's. Wir lesen die nächsten Verse. Eines habe ich mir vom Herrn erbeten, nach diesem will ich trachten. Eine Sache. Zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Und nun wird mein Haupt erhöht sein über meine Feinde rings um mich her. Und Opfer des Jubelschalls will ich opfern in meinem Zelte. Ich will singen und Psalmen singen dem Herrn. David weiß, worauf es ankommt. Und worauf kommt es an? Eins habe ich mir erbeten, hat er gesagt. Eines, danach will ich trachten. Daran hängt alles. Was ist das? Was erbittet sich David? Sieg über seine Feinde? Kraft, die unerschöpflich ist? Gelingen in allen seinen Wegen? Reichtum, Macht? Nee, alles nett. Eines habe ich mir vom Herrn erbeten und nach diesem will ich trachten: zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Was meint er damit? Zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage seines Lebens. Dieses Wort Haus des Herrn kommt in den nächsten Versen noch ein paar Mal vor. Haus des Herrn, sein Tempel, seine Hütte, in seinem Zelt. Was ist damit gemeint? Das ist der Platz, wo Gott wohnt. Und ich bin davon überzeugt, David spricht hier nicht vom Tempel oder von dem Vorläufer, damals von der Stiftshütte. Obwohl das damals der Ort war, wo Gott besonders verheißen hat, dort zu sein. So wie Gott heute besonders verheißen hat, da zu sein, wo zwei oder drei sich versammeln in seinem Namen. Aber das Zentrum ist die Gegenwart Gottes selbst. Und das wird damit bezeichnet. Zu wohnen im Hause des Herrn heißt, sein Leben lang in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Da zu sein, wo Gott ist. Und David wusste, das ist es, worauf alles ankommt. Und alles andere ist zweitrangig. Das kommt dann hinterher. Sieg über die Feinde, klar, habe ich automatisch, wenn ich in der Gegenwart Gottes bin. Freude, Kraft, Trost, Durchtragen, habe ich alles, wenn ich in der Gegenwart Gottes bin. Aber David sagt, eines habe ich mir vom Herrn erbeten und nach diesem will ich trachten. Und das ist etwas, was mich bei diesem Psalm besonders anspricht. Das will ich mir von David abgucken, das will ich von ihm lernen. Dass ich wirklich auch verstehe, darauf kommt's an. Darauf kommt's an, dass ich wirklich in Gemeinschaft mit Gott lebe. Und das ist der Punkt, in dem sich in unser aller Leben entscheidet, haben wir Sieg in unserem geistlichen Kampf? Leben wir ein fruchtbares Leben? Leben wir ein Leben, wo etwas rauskommt, was für alle Ewigkeit bleibt? Oder plätschert das so dahin, mit Höhen und Tiefen, mit vergänglichen Banalitäten angefüllt bis unters Dach? Wie wird unser Leben aussehen? Das entscheidet sich daran, ob wir unser Leben in der Gegenwart Gottes leben. Und danach muss ich, danach müssen wir trachten. Das passiert nicht automatisch. Der David wusste das auch. Er hat gesagt, das habe ich mir erbeten, danach will ich trachten. Und jeder, der mit Jesus lebt, weiß, das passiert nicht automatisch. Sondern das ist etwas, was angefochten ist. Etwas, was ein Stück weit erkämpft und errungen werden muss. Was festgehalten werden muss. Aber auch etwas, was ausgesprochen wertvoll ist, wofür sich's lohnt, darum zu ringen. David sagt, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen oder über ihn nachzusinnen, kann man auch übersetzen, in seinem Tempel. Wir können schon hier auf dieser Erde etwas von Gottes Herrlichkeit sehen. Natürlich nicht so, wie das mal sein wird, wenn wir ihn wirklich sehen werden, wie er ist. Das ist nochmal eine ganz andere Klasse, ist klar. Aber wir können schon jetzt etwas von Gottes Lieblichkeit, von seiner Herrlichkeit, von seiner Gnade, von seiner Schönheit sehen mit unseren geistlichen Augen. Und wo sehen wir das? Nur im Tempel, um in diesem Bild zu bleiben. Nur an dem Ort, wo Gott ist. Nur in der Gemeinschaft mit Gott. Sonst sehen wir das nicht. Sonst sind unsere Augen verblendet. Und das ist etwas, was unser Leben als Gläubige dann arm macht. Wenn wir keinen Blick mehr für Gottes Herrlichkeit haben, wenn wir nicht mehr über ihn nachdenken, daran unsere Freude haben, wie er ist, dann wird unser Leben arm. Dann bleiben nur noch so ein paar Ersatzprodukte übrig, die uns letzten Endes geistlich arm sein lassen. Und David weiß auch, hier bin ich sicher und sonst nirgends. In Vers 5 sagt er dann, denn er wird mich, Entschuldigung, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen im Verborgen seines Zeltes. Wir sind ja geneigt, unser Leben abzusichern. Gegen alle möglichen Eventualitäten, gegen Schwierigkeiten. Die beste Absicherung ist, in enger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und zwar immer in enger Gemeinschaft mit Gott zu sein und nicht erst dann, wenn, wie David das hier formuliert, am Tag des Übels plötzlich die Probleme kommen. Wenn ich erst anfange, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, wenn mir das Wasser schon unterkante Oberlippe steht, ist das zwar gut. Und manchmal lässt Gott das auch zu, dass es so ist, damit wir ihn überhaupt suchen. Aber es leuchtet, glaube ich, jedem von uns ein, dass es unendlich viel besser ist, wenn wir unser Leben ständig in Gemeinschaft mit Gott leben. In Sprüche 18, Vers 10 heißt es mal, schöner Vers, der Name des Herrn ist wie ein fester Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Das ist ein schönes Bild. Ja, das ist ein fester Turm. Und wenn Gefahr ist, laufe ich dahin und bin in Sicherheit. Was nutzt mir der feste Turm, wenn der irgendwo kilometerweit von mir weg ist? Wenn jetzt Gefahr kommt und ich laufe dahin, da laufe ich und laufe ich und laufe ich und laufe ich, bis ich mal da bin. Wenn ich aber eng mit Gott verbunden bin, in seiner Gemeinschaft bin, wenn ich nicht zulasse, dass Sünde in meinem Leben, die nicht bereinigt wird, die Gemeinschaft mit ihm stört und zerstört, dann bin ich schnell da. Dann bin ich ständig, auch wenn dann mal dieser Tag des Übels ist, ständig in Gemeinschaft mit Gott. Und dann kann ich auch wie David dieses Vertrauen haben, er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Es gibt so Tage, das müssen jetzt nicht 24 Stunden sein. Es gibt Zeiten, in denen sind wir härteren Prüfungen ausgesetzt, haben wir mit größeren Problemen zu tun. Es gibt Zeiten, da läuft alles soweit ganz gut. Das kennen wir und wir freuen uns im Allgemeinen über so Zeiten. Das läuft so gut, die Gefahr ist, das plätschert so, auch wir plätschern so. Aber dann gibt es Tage, geistlich gesehen Großkampftage, da ist plötzlich, wir wissen selber nicht genau warum, plötzlich ist sozusagen die Hölle am Toben. So wie es in Epheser 6 heißt, dass wir an dem bösen Tage zu stehen vermögen. Es gibt solche Tage, solche Zeiten, wo Gott es auch zulässt, dass wir besonderen Angriffen, besonderen Kämpfen ausgesetzt sind. Und David weiß, dann bin ich bei Gott in Sicherheit. Deshalb ist es David wichtig, deshalb sagt er, eins habe ich mir vom Herrn erbeten, in seiner Gegenwart zu leben. Warum? Weil in der Gegenwart Gottes jetzt schon etwas von seiner Herrlichkeit zu sehen ist und weil in der Gegenwart Gottes jetzt schon in den größten Schwierigkeiten und Anfechtungen sein Trost, seine Kraft, seine Geborgenheit zu erleben ist. Und David ist sich sicher, dass Gott ihn auf einen Felsen erhöhen wird. Und nun wird mein Haupt hoch erhöht sein über meine Feinde um mich her. Und Opfer des Jubelschalls will ich opfern in seinen Zelten. Ich will singen und Psalmen singen dem Herrn. David weiß, er vertraut, er ist sich ganz sicher, Gott wird mich retten. Und dann habe ich Grund, ihn zu loben, ihm zu singen, ihm zu spielen von ganzem Herzen. Das gehört übrigens auch dazu, dass wir Gott von ganzem Herzen dann loben. Und wir machen unser Leben selbst arm, wenn wir darauf verzichten. Wenn wir uns darauf beschränken, uns von Gott retten zu lassen, uns von Gott beschenken zu lassen und dann zur Tagesordnung überzugehen, als ob nichts passiert wäre. Nein, dann haben wir Grund, Gott zu loben und zu preisen in seinem Zelte, in der Gegenwart Gottes, ihn zu loben. Und Gott hat es eigentlich auch so gedacht, dass wir als Gemeinde, auch die Gemeinde wird ja als Tempel Gottes bezeichnet, so ein Ort sind, wo Gott geloben und gepriesen wird, gelobt und gepriesen wird, wo wir wirklich uns gemeinsam an das erinnern, was er für uns getan hat, was ja auch der Sinn der ersten Stunde ist. Also David vertraut auf den Herrn in Bedrängnis. David weiß, worauf es ankommt, nämlich ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und den dritten Abschnitt möchte ich überschreiben mit David hält fest in Anfechtung. Die letzten Verse, die Verse 7 bis 14, sind erfüllt von Gebet. Bis jetzt, die Verse 1 bis 6, waren eigentlich nur von Ausdrücken der Zuversicht, des Vertrauens, der Freude an Gott, dem Streben in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, erfüllt. David hat bis jetzt, also wenn man das bis jetzt gelesen, dann hat man den Eindruck, also so jemand wie David, der geht durchs Leben, wenn da irgendwelche Schwierigkeiten sind, der blinzelt nicht mal. Ja, das beeindruckt den mal überhaupt gar nicht. Aber Glaubensvertrauen, selbst ein solches kühnes Glaubensvertrauen wie Davids hat, heißt nicht, dass wir nicht zu Gott rufen. Heißt nicht, dass wir nicht auch angefochten werden. Dass wir nicht auch immer wieder Gott um sein Eingreifen bitten müssen. Und David ruft jetzt zum Herrn aus ganzer Kraft. Wie gesagt, wir wissen nicht, in welcher Situation das war. Aber es war auch wieder eine Situation, wo es David nicht gut ging, wo David bedrängt wurde. Und deshalb sagt er, höre Herr, mit meiner Stimme rufe ich und sei mir gnädig und erhöre mich. Und dann beruft sich David auf eine Verheißung. Von dir hat mein Herz gesagt, du sprichst, suchet mein Angesicht, dein Angesicht suche ich. Gott hat gesagt, sucht mein Angesicht. Gott hat gesagt, betet, kommt in meine Gegenwart. Und darauf beruft sich David. In dieser Situation, und manchmal sind wir ein bisschen zurückhaltend, Gott zu suchen. Gott mit unseren Schwierigkeiten anzugehen. Vielleicht denken wir manchmal, naja, ich bin ja selber schuld. Was soll ich Gott jetzt damit kommen? Kann ich ja verstehen, wenn ihm das auf den Nerv geht, dass ich schon wieder damit komme und immer dasselbe Mist. Und muss ich jetzt mal selbst auslöffeln? Oder kümmert sich Gott überhaupt um solchen Klickerkram? Solche Kleinigkeiten sind es doch gar nicht wert, vor Gott gebracht zu werden. Oder bin ich es überhaupt würdig? Aber Gott hat ganz viele Verheißungen gegeben, ganz viele Anweisungen gegeben, wo uns immer wieder sagt, sucht mein Angesicht, betet, bittet mich. Die Bibel ist voll von solchen Anweisungen und wir können uns darauf berufen und Gott suchen und in diesen Notsituationen dann an ihm festhalten. Auch in dieser neuen Notsituation, in der David jetzt ist, weiß er, dass Gott ihn nicht verlassen wird und doch betet er darum, dass er ihn nicht verlässt. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise nicht ab im Zorn deinen Knecht. Du bist meine Hilfe gewesen. Das war in der Vergangenheit. Lass mich nicht und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Auch in der neuen Situation können wir immer wieder rufen, auch zu Gott, dass er uns erhört. Und wie gesagt, das erspart uns nicht, dass wir auch in neuen Situationen wieder zu Gott rufen müssen, wieder kämpfen müssen, auch darum kämpfen müssen, in diese innere Haltung zu kommen, in dieses Vertrauen zu kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt in eurem Glaubensleben, dass ihr den Eindruck hattet, jetzt habe ich es kapiert. Also das war jetzt eine Glaubenserfahrung, jetzt ist der Groschen gefallen. Jetzt kann kommen, was will. Jetzt werde ich immer auf den Herrn vertrauen. Jetzt lockt der Feind mich hier nicht mehr raus. Nee, das ist gelaufen. Nach der Erfahrung der Gegenwart Gottes, nach der Erfahrung seiner Hilfe, nie wieder Angst vor irgendwas. Nie wieder mangelndes Vertrauen auf den Herrn. Na, das gibt's jetzt gar nicht mehr. Und wir wissen auch aus der Bibel von Leuten, die haben Eingreifen Gottes erlebt. Boah, also, da muss man wirklich sagen, ja, was die erlebt haben, also da kann doch jetzt gar nichts mehr passieren. David zum Beispiel, genau. Oder Elia. Ja, Elia ruft zu Gott und dann kommt Feuer vom Himmel und verzehrt das ganze Brandopfer mitsamt dem Wasser ringsdrumherum. Ein Riesensieg, das ganze Volk sieht, Jahwe ist der wahrhaftige Gott. Was kann so jemandem wie Elia passieren? Wir wissen, was ihm passieren kann. Ein paar Tage später liegt er lebensmüde unter irgendeinem Ginsterstrauch. auch wenn du in deinem Leben schon Zeiten erlebt hast, wo du gedacht hast, jawohl, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt bin ich in so einer Glaubensstellung innerlich, da passiert mir nichts mehr. Solange wir auf dieser Erde leben, werden wir Überraschungen erleben mit uns selbst, Überraschungen mit dem, was auf uns zukommt, und werden wir in Situationen kommen, wo wir wieder kämpfen müssen, wo wir wieder zu Gott von ganzem Herzen rufen müssen und wo wir uns festhalten müssen an ihm. So Situationen wird es geben, und bei dem David scheint das hier so gewesen zu sein. Er ruft jetzt wirklich aus tiefster Seele vom Herrn, und für mich hört sich das ein bisschen anders an als die ersten Verse. Es ist kein Widerspruch. Es ist kein Widerspruch zu sagen, wenn ein Heer sich wieder nicht lagert, nicht fürchtet sich mein Herz, kein Thema. Ja. Und zugleich dann in der Situation aus tiefstem Herzen zu rufen, lass mich nicht und verlass mich nicht, Gott meines Heils. David betet dann darum, dass Gott ihn nicht preisgibt der Gier seiner Bedränger, dass er ihn gute Wege leitet, dass er ihn bewahrt vor dem, der nach der Gewalttat schnaubt. Aber David weiß, dass er das Gute des Herrn sehen wird im Lande der Lebendigen, Vers 13. Da ist sich David ganz sicher. Und der Vers 14 endet schließlich mit der Aufforderung, harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Ich bin mir nicht ganz drüber im Klaren, wem sagt David das jetzt? Sagt er das zu sich selbst oder sagt er das dem Psalmleser sozusagen als Quintessenz des Psalms? Du Leser hast das jetzt gelesen, du weißt, was du zu tun hast, harre auf den Herrn. Ich weiß nicht genau, an wen David sich hier in erster Linie richtet. Beides macht natürlich absolut Sinn und beides finden wir auch an anderen Stellen in den Psalmen. In Psalm 31, Vers 24 am Ende dieses Psalms, da richtet sich David ganz eindeutig an die Leser des Psalmes und sagt, seid stark und euer Herz fasse Mut, alle, die ihr auf den Herrn harrt. Also das ist eine Aufforderung, die wir uns auch gegenseitig zurufen können. Seid stark, euer Herz fasse Mut, die ihr auf den Herrn vertraut. Etwas, was absolut angebracht und angemessen ist, und was auch dem anderen vielleicht helfen kann. Solange es mehr ist als ein oberflächliches Kopf hoch, wird schon wieder oder solche Sprüche. Wenn es wirklich von jemandem ist, der auf den Herrn vertraut und das von Herzen weitergeben will. Wir finden aber auch andere Stellen, wo der Psalmdichter, in dem Fall nicht David, sondern die Söhne Korahs, das zu sich selbst sagen. Im Psalm 42, Vers 11, und genau dasselbe wird dann nochmal im Psalm 43, Vers 5 wiederholt, endet mit dem Selbstgespräch, was beugst du dich nieder, meine Seele, und was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der das Heil meines Angesichts und mein Gott ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass David das auch in ähnlicher Weise am Ende des Psalm 27 zu sich selbst sagt. Wo wir manchmal zu uns selbst sagen müssen, warum bist du eigentlich so unruhig? Was ist eigentlich los mit dir? Was hast du für einen Grund, so ängstlich zu sein? Was hast du für einen Grund, so voller Misstrauen gegenüber dem Herrn zu sein? Harre auf den Herrn, vertraue auf ihn. Er wird dich durchtragen, er wird dich retten. Und manchmal müssen wir uns das selbst sagen. Manchmal sagt es uns kein anderer, manchmal wollen wir es auch von keinem anderen hören. Manchmal müssen wir uns das selbst sagen. harre auf den Herrn und dein Herz fasse Mut, sei stark und harre auf den Herrn. Vertraue auf ihn, denn er ist vertrauenswürdig. Er hat es in der Vergangenheit bewiesen, in meinem Leben, im Leben von vielen von euch. Er hat es bewiesen im Leben eines Davids und im Leben von unglaublich vielen Menschen im Laufe der Kirchengeschichte, die wirklich Gottes Hilfe, seine Rettung erlebt haben. Und deshalb können auch wir wie David in Schwierigkeiten, in Bedrängnissen auf Gott vertrauen. Und wir können von David lernen, dass es auf eines ankommt, nämlich ein Leben in der Gegenwart Gottes führen und auch in Bedrängnissen daran festzuhalten. Amen.